Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des Römerbriefes. Das Thema Heiligung hat im letzten Teil des 5. Kapitels begonnen. In Kapitel 6 hat Paulus dann die positionelle Heiligung dargelegt, nämlich die Identifizierung mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Wir sollen so damit umgehen, dass wir uns ihm ausliefern. Und das heißt, ihm vertrauen, dass er das christliche Leben durch uns lebt. Das 7. Kapitel, das nun vor uns liegt, enthält zwei Themen. Die Fesseln eines erlösten Menschen und der Kampf eines erlösten Menschen. Das Gesetz zu halten, kann die Heiligung im Leben eines Gläubigen nicht erzeugen. Es legt dem Leben des Betroffenen lediglich Fesseln an. Genauso wenig kann der Gläubige in seinem Leben selbst Heiligung bewirken, wenn er sich bloß auf seine neue Natur und deren Bedürfnisse verlässt. Nur zu behaupten, dass man für Christus leben will, erreicht gar nichts. Ich muss mich ihm überlassen, dadurch, dass ich erkenne, wie verbunden ich bin mit dem lebendigen Christus. Die Bedeutung dieses 7. Kapitels kann nicht genug unterstrichen werden. Man kann bereits an der Behandlung dieses Kapitels in einem beliebigen Buch über den Römerbrief erkennen, ob das Ganze etwas taugt. Und das haben namhafte Theologen aller Zeitalter gewusst. Man kann sich also zuerst die Erklärungen zu Kapitel 7 ansehen und nach der Meinung des Verfassers über diesen wichtigen Abschnitt entscheidet man über den Wert des gesamten Werkes. Das hat der schottische Neutestamentler Dr. Alexander White so gemacht. Und Dr. Frederik Godet, der Schweizer Theologe aus dem 19. Jahrhundert, hat dazu kühn folgendes Statement abgegeben. Wenn ein Leser den Apostel Paulus unlogisch findet, dann stehen die Chancen 100-1, dass er seine Argumentation nicht verstanden hat. Paulus stellt allerdings in diesem ganzen Kapitel heraus, dass er logisch denkt. Als ich ein junger Mann war, hat mich ein hervorragender reisender Bibellehrer sehr beeindruckt, der unzählig vielen Menschen zum Segen geworden ist. Er, der doch selbst nie Gemeindepastor war, lehrte, dass wir das 7. Kapitel des Römerbriefs umgehen sollen, also nicht darin leben. Wir sollen, so seine Meinung, gleich ins 8. Kapitel vorstoßen. Mehrere Jahre habe ich dieselbe Theorie gelehrt. Aber nach langen Jahren als Pastor bin ich zu dem Schluss gekommen, dieses 7. Kapitel des Römerbriefs nicht zu überspringen. Ich bin sicher, dass gerade viele Pastoren sich wünschen, ihre Gemeindeglieder würden in dieses 7. Kapitel vorstoßen. Denn jeder, der Kapitel 7 erreicht, gelangt auch ins 8. Kapitel. Ich bin der Meinung, dass der Weg zum 8. Kapitel durch das 7. Kapitel hindurchführt. Wenigstens ist das die Route, die die meisten von uns nehmen. Auch Sie sollten also nicht eine Umgehungsstraße wählen, weil Sie ansonsten nicht auf dem kürzesten Weg unterwegs sind. Das erinnert mich an eine englische Redensart. To dwell above with the saints in love, oh, that will be glory. But to stay below with the saints I know, that's another story. Auf Deutsch, droben zu wohnen bei den Heiligen in Liebe, ach, wie herrlich wird das sein. Doch hier zu bleiben bei den Heiligen, die ich kenne, das ist eine andere Geschichte. Es gibt Kämpfe, denen ein geretteter Mensch ausgesetzt ist, da streckt ein Gläubiger seine Hand hilfesuchend aus nach einem Strohhalm. Manchmal ist dieser Strohhalm das mosaische Gesetz. Und dann stellt er fest, was er in Händen hält, ist gar kein Strohhalm und auch kein Rettungsring, sondern in Wirklichkeit ein Sack Zement, der ihn nach unten zieht. So kann man nicht leben. Es führt dazu, dass sehr viele Christen ihre Niederlagen im christlichen Leben als etwas Normales akzeptieren. So dass viele Christen damit zufrieden sind, weiterzumachen auf dem niedrigen Niveau eines traurigen, unechten Lebens. Gott will aber nicht, dass wir auf diesen Kurs kommen. Es ist eine kraftlose Heiligung, die im 7. Kapitel des Römerbriefs angesprochen wird. Es zeigt uns, wie wir nicht leben sollen. Vor vielen Jahren, als es populär zu werden begann, alles selbst zu machen und selbst zu reparieren, erschien in einer Tageszeitung eine Karikatur. Sie zeigte einen sanftmütig blickenden Mann in einem Do-it-yourself-Shop, einem Jetzt-helfe-ich-mir-selbst-Laden. Seine Hände trugen Verbände und ein Arm hing in einer Armbinde. Er wandte sich an den Verkäufer hinter dem Ladentisch. »Haben Sie irgendein Arbeitsgerät, mit dem man sich selbst wieder befreien kann?« Als Christen müssen wir wissen, dass wir das christliche Leben nicht als Do-it-yourself-Programm hinkriegen. Wir müssen lernen, dass wir es auf uns selbst gestellt gerade nicht schaffen können. Was wir brauchen, ist so eine Vorrichtung, mit der wir uns selbst entfesseln können. Und das bedeutet, wir haben es nötig, unser Leben dem Geist Gottes zu überlassen, uns ihm auszuliefern und ihn tun zu lassen, was wir selbst nicht tun können. Viele Christen wenden sich zum mosaischen Gesetz, um dort das christliche Leben zu finden. Paulus zeigt jetzt, dass das mosaische Gesetz keinen Anspruch auf den Gläubigen hat. In Wirklichkeit hat das Gesetz dem Menschen das Todesurteil gesprochen. Es war schließlich im Dienst der Verurteilung, siehe Römer 3, Vers 9. Und man geht doch nicht zu einem Richter, der einen zum Tode verurteilt hat, und fragt ihn, wie man leben soll. Die Fesseln eines geretteten Menschen. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Römer 7, Vers 1. Wisst ihr nicht, ist ein Ausdruck, der immer wieder in den Schriften des Paulus vorkommt. Wenn man es positiv formuliert, dann heißt es, seid ihr so unwissend? Wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dann können sie sicher sein, dass es die Brüder wirklich nicht wussten. Ich rede mit denen, die das Gesetz kennen. Das mosaische Gesetz hatte beim auserwählten Volk Gottes eine Testphase von über einem Jahrtausend in einem Land, das vorteilhaft war für das Halten des Gesetzes und wo es anwendbar war. Das Gesetz wurde nicht nur einem Volk gegeben, sondern einem Land. Und doch hat Israel das Gesetz nicht gehalten. Darauf wies Stephanus in seiner Verteidigungsrede hin, als er sagte, ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Apostelgeschichte 7, Vers 53. Petrus nennt es ein Joch, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können. Apostelgeschichte 15, Vers 10. Paulus gebraucht jetzt ein Beispiel, das, wie ich finde, sehr gut ist. Leider versuchen manche daraus Regeln für Ehe und Ehescheidung abzuleiten. Aber Paulus spricht hier nicht über Ehe und Ehescheidung. Vielmehr gebraucht er die Ehe in Vers 2 als Bild für ein allgemein anerkanntes Gesetz. Paulus veranschaulicht also an einem klar formulierten Gesetz, dass eine Frau an ihren lebenden Mann gebunden ist und dass der Tod sie von ihrer Stellung als Ehefrau entbindet. Paulus schreibt, denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Römer 7, Vers 2. Eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Aber wenn der Mann stirbt, dann ist sie vollkommen befreit von dem Rechtsverhältnis zu ihrem Mann. Anders gesagt, wenn er tot ist, dann ist sie nicht mehr mit ihm verheiratet. Weiter mit Vers 3. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Römer 7, Vers 3. Einige Leute bestehen darauf, dass nach diesem Vers eine Scheidung und eine Wiederheirat unter keinen Umständen erlaubt ist. Wir müssen aber den Hintergrund sorgfältig versuchen zu verstehen. Was würde passieren unter dem mosaischen Gesetz bei Untreue eines Mannes oder einer Frau in der Ehe? Nehmen wir an, eine Frau ist mit einem Mann verheiratet, einem Frauenheld, der ihr untreu ist. Was passiert? Er wird zu Tode gesteinigt. Wenn der Bursche unter einem Haufen Steine liegt, dann ist sie selbstverständlich frei, einen anderen zu heiraten. Heutzutage können wir das mosaische Gesetz nicht anwenden. Wir können den Untreuen nicht zu Tode steinigen. Paulus gibt hier eben keine Anweisungen für Scheidung und Wiederheirat. Das tut er an anderer Stelle. Worum es Paulus hier geht, ist das. Wenn der Ehemann einer Frau gestorben ist, ist sie nicht mehr verheiratet, sondern wieder alleinstehend. Das ist, glaube ich, unter zivilisierten Völkern ein allgemein anerkanntes Prinzip. Es gibt heidnische Völker, die solche Frauen töten, deren Mann gestorben ist, aber zivilisierte Leute haben das niemals so gehalten. Paulus geht nun in Vers 4 noch einen Schritt weiter, um näher auf das Ehemänner und Ehefrauen betreffende Gesetz einzugehen. Er beleuchtet die Situation der Frau im Fall, dass ihr Mann lebendig ist, und in dem Fall, dass er tot ist. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einem anderen gehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Römer 7, Vers 4. Mit anderen Worten, ganz genauso, meine Brüder, wurdet ihr, das heißt eure alte Adamsnatur, getötet im Hinblick auf das Gesetz. Das Gesetz wurde, was euch betrifft, getötet unter Zuhilfenahme des Leibes Christi, so dass ihr nun mit einem anderen verheiratet werden könnt, nämlich mit dem, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Frucht tragen für Gott. Die verheiratete Frau ist ein Bild für den Gläubigen in Christus. Der zweite Ehemann entspricht Christus, mit ihm sind wir verbunden. Aber wer ist der erste Mann? Wir wollen sehen, was einige dazu gesagt haben. Der in Oxford lehrende Theologe Dr. William Sanday verstand ihn als den alten Zustand eines Menschen vor seiner Bekehrung. Der erste Mann sei der frühere Zustand vor der Bekehrung zum Christentum. Der Römerbriefkenner Dr. James Stifler kam zum Schluss, dass dieser erste Mann der gekreuzigte Christus sein müsse. Dr. William R. Newell bezeichnet in seinem Römerbriefkommentar den ersten Ehemann als Sinnbild für Adam und unsere Zugehörigkeit zu ihm. Ich persönlich halte die letzte Erklärung für die beste. Denn in diesem ganzen Abschnitt ab Kapitel 5, wo es um die zwei Erstlinge geht, Adam und Christus, also den ersten und den letzten Adam, da hat Paulus ja bereits von einem ersten Mann und einem zweiten Mann geredet. Wir sind verbunden mit Adam durch die Adamsnatur. Und das Gesetz wurde gegeben, um die alte Adamsnatur unter Kontrolle zu halten, aber es scheiterte an der Schwachheit des Fleisches. Als Mühlstein um den Hals entpuppte sich das Gesetz für die Israeliten sogar. Es hat sie niemals emporgehoben, sondern hielt sie 1500 Jahre lang in Knechtschaft. Seine Forderungen waren zu erfüllen, doch die Menschen konnten sie nicht erfüllen. Es war wirklich ein Dienst zur Verurteilung. Hätte die Regel gegolten, dass Nichtjuden das Gesetz annehmen müssen, um gläubig zu werden, dann hätten auch sie keine Hoffnung gehabt. Paulus sagt, dass Christus einen körperlichen Tod starb, damit wir mit Christus in seinem Tod identifiziert werden. Und so sind wir für das Gesetz tot. Und ebenso ist das Gesetz tot für uns. Der von Paulus erwähnte erste Ehemann ist also Adam, und wir sind nicht mehr mit ihm verbunden. Wir sind jetzt mit dem lebendigen Christus verbunden. Wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Er ist der zweite Ehemann, der lebendige Christus, der uns befähigt, Frucht zu tragen. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, 2. Korinther 5, Vers 16. Es ist der auferstandene Christus, mit dem wir verbunden sind. Das Gesetz ist nicht dem neuen Menschen in Christus gegeben. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden, siehe 2. Korinther 5, Vers 17. Der Gläubige ist nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Das bezeugt die Schrift durch die Tatsache selbst. Wer an Christus glaubt, der glaube es. Es ist so, denn Gott sagt es. Dazu will ich Ihnen noch ein sehr verrücktes Beispiel erzählen, das ich in Georgia im theologischen Seminar hörte. Es war in den Jahren vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Da gab es einen Plantagenbesitzer, ein sehr feiner, gut aussehender Mann, mit einer hübschen Frau verheiratet, und sie lebten glücklich in einem sehenswerten Haus. Dann wurde er krank und plötzlich starb er. Das bereitete ihr großen Kummer, denn sie hatte ihn sehr geliebt. Und da kam sie auf etwas sehr Seltsames und zugleich Makabres. Sie ließ seinen Körper einbalsamieren, platzierte ihn auf einem Stuhl und ließ ihn in einem luftdichten Glaskäfig einschließen. Den stellte sie in der großen Eingangshalle ihres hübschen Südstaatenhauses auf. In dem Augenblick, in dem man die Tür öffnete, fiel der Blick auf ihn. Nun, ihre Freunde sahen, dass das so nicht weiterging. Deshalb überredeten sie sie, aufzubrechen und eine Weile auf Reisen zu gehen. So begab sie sich erst in den Norden und verreiste dann fast 2 Jahre ins Ausland. In dieser Zeit traf sie einen anderen Mann, verliebte sich in ihn und heiratete ihn. Auf der Hochzeitsreise kam sie zu ihrem Haus auf der Plantage. Der neue Bräutigam tat, was von einem neuen Bräutigam erwartet wird. Er hob sie hoch und trug sie über die Türschwelle. Als er sie absetzte, starrte er in das Gesicht eines Mannes in einem Glaskasten. Er fragte seine Braut, »Wer ist das?« Nun, sie hatte ihn ganz vergessen. Sie teilte ihm mit, dass es ihr erster Mann war. Beide beschlossen miteinander, dass die Zeit reif sei, ihn zu beerdigen. Und das war auch das Richtige. Sie hatte einen neuen Mann geheiratet. Der alte Mann war tot. Nun, ich gebe zu, das ist eine verrückte Geschichte. Manchmal stelle ich mir die Frage, ob sie wirklich so passiert ist. Aber ob sie nun wahr ist oder nicht, es ist wahr, dass es heute viele Gläubige gibt, die das Gesetz ausgegraben haben oder besser, die es nie beerdigt haben. Sie haben das Gesetz in einem Glaskasten aufbewahrt und versuchen, in der Kraft der alten Adamsnatur nach dem Gesetz zu leben. Wie verrückt! Der Gläubige ist doch jetzt mit dem lebendigen Christus verbunden, und ihm soll das Leben eines Christen gefallen. Wie wichtig das ist, das kann ich nicht stark genug betonen. Paulus fährt fort. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tode Frucht brachten. Römer 7, Vers 5. Seien Sie bitte mal ganz ehrlich mit sich selbst. Sind Sie in der Lage, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten? Das Gesetz erfüllte die Funktion einer Zwangsjacke, die dem Fleisch angelegt wurde, um es zu kontrollieren. Das Fleisch rebellierte und rieb sich wund unter der belastenden Einengung des Gesetzes. Das Fleisch war nicht fähig und hatte auch kein Verlangen danach, die Vorschriften des Gesetzes einzuhalten. Deshalb ist das Fleisch aus dem Zwang des Gesetzes ausgebrochen und hat sich daher die unwiderrufliche Strafe für den Gesetzesbruch zugezogen, nämlich den Tod. Weiter mit Vers 6. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden. Das bedeutet entlassen oder gestrichen aus dem Kreis der dem Gesetzesanspruch Schuldigen. Achten Sie auf die sich widersprechenden Behauptungen in diesem Abschnitt. In Vers 4 heißt es, nachdem sie gestorben sind, bringen sie Frucht. Hier in Vers 6 sind sie entlassen worden und trotzdem dienen sie. Jetzt sollen wir ihm dienen. Nicht auf Grundlage dessen oder mit dem Beweggrund, das sollte ich tun, sondern ich tue es jetzt gerne, weil ich Christus gefallen will. Der Gläubige ist auf freiem Fuß, aber er liefert sich jetzt dem Erlöser aus Liebe aus, wie er es nie unter dem Gesetz tun konnte. Wir dienen Christus, weil wir ihn lieben. Unser Herr Jesus Christus fragte Simon Petrus ganz direkt, »Hast du mich lieb?« Johannes 21, Vers 17. Das ist die Frage, die sich Ihnen und mir stellt. Gottes Frage an die verlorene Welt ist, »Was wollt ihr mit meinem Sohn tun, der für euch gestorben ist?« Und die Frage an den Gläubigen ist, »Hast du mich lieb?« Das christliche Leben ist das Leben, das Christus heute durch uns lebt. Wir können das nicht aus uns selbst heraus tun und wir können es auch nicht mit dem Gesetz tun. Es ist nichts Verkehrtes am Gesetz, das wollen wir recht verstehen. Das Problem liegt bei uns. Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Römer 7, Vers 7 und 8. Lassen Sie mich versuchen, die Bedeutung noch etwas klarer zu machen. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Weg mit diesem Gedanken. Im Gegenteil. Ich wäre mir der Sünde niemals bewusst geworden. Ich hätte nichts davon gewusst, es sei denn durch das Gesetz. Denn ich hätte sonst gesetzwidriges Verlangen, die Begierde, nicht gekannt. Aber die Sünde hat das Gebot zum Ausgangspunkt genommen und erregte in mir unerlaubtes Begehren aller Art. Also gilt, getrennt vom Gesetz ist die Sünde tot. Sie erinnern sich, Paulus hat sein Argument bereits im 6. Kapitel des Römerbriefs begonnen mit der Frage, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren? Jetzt sagt er wieder, was sollen wir denn nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Im ersten Teil dieses Kapitels scheint Paulus zu sagen, dass Gesetz und Sünde auf derselben Stufe stehen. Wenn aber die Befreiung von der Sünde Befreiung vom Gesetz bedeutet, ist dann nicht doch beides dasselbe? Paulus klärt die Frage. Er sagt, keineswegs. Paulus will uns jetzt zeigen, dass das Gesetz gut ist. Es zeigt Gottes Willen. Das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem sind wir. Der Fehler liegt beim Fleisch. Wir haben es im 7. Kapitel des Römerbriefs zu tun mit den Fesseln eines erlösten Menschen. Wie Gottes Rezept dazu aussieht, das wird uns noch im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der zweite Teil aus dem 7. Kapitel des Römerbriefs im Mittelpunkt. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.